Bevor es losgeht, die Inhalte des Amboss-Podcasts sind rein akademisch. Sie dienen nur Informations-, Lern- und Trainingszwecken und sind für ärztliches Personal, Medizinstudierende und andere im Gesundheitswesen Tätige bestimmt. Die Inhalte sind nicht zur Behandlung realer Fälle geeignet und ersetzen keinen Arztbesuch. Der Amboss-Podcast – Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema strukturierte Übergabe. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Es ist 3 Uhr nachts und ein Rettungswagen fährt vor. Die Notärztin übergibt einen Mann, der gerade einen schweren Verkehrsunfall hatte, an die Notaufnahme. Ein Schlüsselmoment in der Behandlung des Patienten. Relevante Informationen werden ausgetauscht und auf deren Grundlage werden dann Entscheidungen getroffen. Häufig muss das ziemlich schnell gehen und häufig passieren dabei Fehler. Etwa 11% der eigentlich vermeidbaren Komplikationen, die dann im Verlauf zu einer dauerhaften Schädigung führen, die gehen auf Kommunikationsprobleme zurück. Beispielsweise bei der Übergabe. Wie ließe sich das verhindern? Gerade in so einem komplexen und stressigen Umfeld wie der Notaufnahme wäre da doch eine Art Leitfaden praktisch, der einen strukturiert durch die Übergabe führt und verhindert, dass relevante Informationen unter den Tisch fallen und so das Outcome unserer Patientinnen und Patienten verbessert. Die gute Nachricht? So einen Leitfaden gibt's. Das ISBAR-Konzept, ISBAR. Wofür das steht und wie sich dadurch die Versorgung verbessern lässt, das bespreche ich heute mit unseren beiden Gästen. Dr. Benjamin Junge ist Facharzt für Anästhesie, Notfallmediziner und Mitbegründer des Campus für Intensiv- und Notfallmedizin e.V. Er war schon mehrfach zu Gast im Amboss-Podcast und hat dabei unter anderem über Konzepte im Notfallmanagement gesprochen. Und außerdem heute zu Gast Dr. Jana Vesper. Sie ist Oberärztin einer Notaufnahme in Hamburg und ist auch am Campus für Intensiv- und Notfallmedizin als Dozentin tätig. Für ihr Krankenhaus hat sie gemeinsam mit ihren KollegInnen ein einheitliches Übergabekonzept entwickelt und sie wird uns heute erklären, worauf es ankommt, damit eine Übergabe effizient und sicher abläuft. Das Ganze gehen wir anhand von 2 Fallbeispielen durch und bei denen kommt dann das ISBAR-Konzept zum Tragen. Liebe Jana, lieber Benny, herzlich willkommen.
Hallihallo, moin.
Ja, moin.
Jana, vielleicht gleich zu Beginn, welche Rolle spielt denn eine geordnete Übergabe in der Notfallmedizin?
Eine ganz, ganz wichtige Rolle und eine oft auch unterschätzte Rolle. Bei der Übergabe treffen ja verschiedene Berufsgruppen aufeinander, treffen verschiedene Abteilungen aufeinander und Informationen und Verantwortlichkeit für den Patienten werden ausgetauscht. Oft gibt es für die Übergabe nur eine Chance, also gerade wenn der Rettungsdienst auf die Notaufnahme trifft, dann muss in dieser Situation alles an wichtigen Informationen ausgetauscht werden, weil man sich oft später nicht mehr begegnet. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass der Moment gut strukturiert ist, weil das, was dort nicht erfolgt, kann nicht mehr nachgeholt werden. Wir brauchen alle wichtigen Informationen über den Patienten. Und es ist ganz wichtig, dass keine Missverständnisse auftreten und nichts Wichtiges vergessen wird. Und damit das auch gelingen kann, sollte man sich vorher Gedanken machen, wie man die Übergabe strukturieren möchte. Und das wollen wir heute einmal gemeinsam tun.
Wann beginnt denn eine Übergabe eigentlich? Ist das schon, wenn ein Patient im System gemeldet wird oder wenn die Notärztin anruft oder wenn der Patient hineingeschoben wird? Ab wann müssen wir aufpassen?
Also jetzt aus meiner Sicht als Notaufnahmeärztin beginnt die Übergabe oft mit dem Anruf der Leitstelle, wo der Patient uns angekündigt wird und wir uns schon mal so ein erstes Bild machen können. Was ist das Leitsymptom? Wie alt ist dieser Patient? Und ist der Patient kritisch oder nicht? Hat er ein akutes XABCDE-Problem? Und das gebe ich dann schon mal an mein Pflegeteam weiter und wir bereiten uns entsprechend vor.
Wenn man jetzt als Notärztin, Notarzt unterwegs ist oder auch als Rettungswagenbesatzung, da beginnt der Teil der Übergabe ja schon dadurch, dass ich über die Rettungsleitstelle eine Voranmeldung vielleicht machen lasse oder auch elektronisch das Ganze ankündige. Und das durchläuft womöglich nach einem Telefonat an der Leitstelle, ruft der Kollege, der Disponent dann weiter die Notaufnahme an. Also da habe ich schon die ersten Informationsverluste drin und Missverständnisse. Das muss man halt auch bedenken, dass wenn jemand eine Information in der Notaufnahme bekommt, da ist schon ein erster Filter durchgelaufen.
Informationen können also an vielen Stellen verloren gehen. Eine strukturierte Übergabe hilft, das zu verhindern oder einzudämmen. Was aber eben auch immens wichtig ist, ist in kritischen Situationen auch fachlich gut aufgestellt zu sein. Und da Notfallmanagement so ein wichtiges Thema ist und wir bei Amboss eine ganze Notfallbibliothek zusammengestellt haben, habe ich für alle, die bisher noch nicht bei Amboss sind, heute Gutscheincodes dabei. Mit denen bekommt ihr 1 Monat kostenlosen Amboss-Zugang, könnt euch in Ruhe alle Inhalte anschauen und dann hoffentlich auch eine Menge mitnehmen. Am besten auch über die Notfallversorgung hinaus. Das Ganze ist völlig unverbindlich, man muss sich dann nirgends abmelden oder so, das läuft von ganz alleine aus und ich würde vorschlagen, probiert es doch einfach mal aus. Unter go.amboss.com/notfall gebt ihr einfach einen Freischaltcode ein und der lautet Notfall23. go.amboss.com/notfall und der Freischaltcode Notfall 23. Einlösbar bis zum 15. Mai. Ich schreibe es euch auch nochmal in die Shownotes. Es sind zwar nur zwei Informationen, aber wir haben ja gerade gehört, wie schnell solche Informationen verloren gehen, vor allem in der Übergabe. Jana, Shownotes gibt's ja jetzt nun in der Notaufnahme nicht, wo man die relevanten Informationen reinschreiben kann. Wie steht's denn um die Übergaben in deutschen Notaufnahmen?
Durchwachsen. Es gibt ja Empfehlungen, wie ein Übergabeprozess strukturiert sein soll. Und 2007 hat die WHO sich dazu geäußert und eine ganz wichtige Veröffentlichung sozusagen uns zur Verfügung gestellt, wo sie Empfehlungen ausspricht, wie man eine Übergabe strukturieren soll, dass man Merkhilfen verwenden soll und was zu einer guten Übergabe dazugehört. Und es wird aber leider seitdem immer wieder in Studien festgestellt, dass das noch nicht so umgesetzt wird, wie es eigentlich wünschenswert wäre.
2007, das ist jetzt schon eine Ecke her. Wie kommt es, dass die Empfehlungen noch nicht angekommen sind in unseren Notaufnahmen?
Ich glaube, dass der Übergabeprozess noch nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er verdient. Also der Rettungsdienst hat durchaus als Antwort darauf schon 2007 ein Positionspapier veröffentlicht und innerklinisch mahlen die Mühlen halt eben manchmal etwas langsamer. 2016 hat die DGAI, also die Fachgesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, ein Positionspapier herausgegeben und empfiehlt das ISPA-Schema für den Übergabeprozess perioperativ. Und noch ein bisschen länger hat es eben gedauert, bis das Thema jetzt auch in der Notaufnahme angekommen ist und an den Schnittstellen Rettungsdienst-Notaufnahme.
Also man muss, glaube ich, einfach dazu sagen, es ist auch ein großer Punkt der mangelnden Ausbildung. Und die Notaufnahmen und auch die Intensivstationen haben es sehr häufig an sich, dass dort gerade junge KollegInnen arbeiten, die natürlich keinen Erfahrungsschatz mitbringen und sich nicht bis dahin nur auf die Notfallmedizin vorbereitet haben. Und Ausbildung kostet Geld und Kapazitäten und das fehlt uns dringend. Und dadurch wird einfach niemand geschult, so in dem Maße, wie wir uns das wünschen würden. Im Rettungsdienst ist es halt auch ein bisschen agiler, das gesamte System, ein bisschen dynamischer, was die Anpassungsprozesse angeht. Da haben wir innerklinisch doch viele Bremsen, die wir lösen müssen, muss man sagen.
Wo hapert es denn am häufigsten bei Übergaben?
Das ist eine ganz große offene Frage und ich würde sagen, es gibt 1000 Punkte, wo es ganz häufig hapert. Das kann schon damit beginnen, dass ich einfach kein vernünftiges Übergabekonzept an der Hand habe und ich vielleicht als übergebender Arzt jetzt ganz viel Informationen vermitteln möchte, ich aber gar nicht weiß, was ich priorisieren soll. Und wichtig ist natürlich auch, dass derjenige oder diejenige, die die Information entgegennimmt, das Ganze auch wertschätzt und weiß, warum es jetzt wichtig ist, sich das anzuhören und dass in einem Raum auch Ruhe herrscht. Also das Setting ist auch entscheidend, wie kriege ich die Information rüber. Also ein Raum, der voll Lärm und Raschel und Radio ist, da werde ich Informationen nicht so gut mehr merken können, als wenn ich eine sehr ruhige Atmosphäre schaffe.
Ja, auf jeden Fall. Also das fängt schon damit an, dass man für sich erkennt, wie wichtig der Übergabeprozess an sich ist und einfach einen Fokus und ein Augenmerk darauf legt, wie man den gestaltet. Und dass man weiß, dass es ein Prozess ist, den man gestalten sollte, den man nicht einfach so sozusagen über sich ergehen lässt, sondern dass es eben schon der erste und wichtige Baustein für die Betreuung dieses Patienten und für die Sicherheit dieses Patienten ist. Das markiert eben den Übergang von Verantwortlichkeit und da sollte man ganz genau wissen, was man da tun möchte. Dazu gehört, dass man schon weit im Vorfeld mit seinem Team bespricht, wie man das gemeinsam gestaltet, dass man zum Beispiel Hands-off-Übergaben macht, also dass in dem Moment niemand schon mal den Patienten umkabelt, den Monitor einstellt. Dazu gehört auch, dass man weiß, wer wo steht, wer das Team koordiniert, wie der Rettungsdienst eigentlich, zum Beispiel jetzt in der Notaufnahme gedacht, in den Raum einfährt, dass niemand dem Rettungsdienst im Weg steht, die Kollegen auch genug Platz haben. Und dann gehört dazu, dass die Tür zu ist, unbeteiligte Personen rausgehen und man absolut ruhig sich die Worte des Kollegen oder der Kollegin anhört. Dazu gehört dann, dass man die wichtigsten Punkte als Teamkoordinator nochmal in einem Readback zurückgibt und dann gemeinsam und koordiniert den Patienten umlagert und weiß, ab jetzt ist es also mein Patient, für den ich verantwortlich bin.
Und vielleicht, um da auch einzuhaken, das ist keine ärztliche Übergabe, dass man sagt, das ist zwischen zwei Ärztinnen, sondern das ist eine Teamübergabe. Sprich, also das Team, das kommt, ist meistens ja schon interprofessionell. Sprich, da sind Notfallsanitäter, Rettungsassistenten, Rettungssanitäter in Kombination mit einem Notarzt oder Notärztin unterwegs und übergeben das dann an ein gemischtes Team aus Ärztinnen und Pflegenden. Und solange ein Team nicht vollständig ist, beginnt auch keine Übergabe. Also wenn man jemanden in die Notaufnahme oder auf die Intensivstation bringt und die zugehörige Pflegekraft hat noch andere Aufgaben und benötigt einfach noch 2 Minuten, bis sie in dem Raum ist, dann wird so lange gewartet. Denn es nützt ja nichts, wenn jemand 2 Minuten später kommt, erstens in eine Übergabe hineinplatzt und zweitens die wichtigsten Informationen nicht mitbekommt. Also eine Übergabe findet immer im gesamten Team statt. Es gibt keine heimliche Übergabe in irgendeiner Ecke, nur unter den Ärzten. Das ist obsolet.
Jana, jetzt hast du gesagt, hands-off, warten, bis alle da sind, hast du gesagt, Benny. Persönlich, ich kenne das aus meiner Notfallzeit nicht. Hands-off heißt das wirklich, während der Übergabe wird sonst nichts gemacht?
Ja, das heißt wirklich, während der Übergabe wird sonst einfach gar nichts gemacht. Das ist manchmal ganz schwer zu ertragen. Wir haben ja keinen Einfluss darauf, wie uns übergeben wird und nicht jeder Kollege oder Kollegin fasst sich kurz. Aber da steht man wirklich da und macht nichts. Und im Idealfall ist es einfach still im Raum, egal wie viele Player dabei sind. Und man hört einfach nur mit voller Aufmerksamkeit zu. Ich habe oft den Eindruck, dass es auch dazu führt, dass die Übergabe des Übergebenden nochmal viel fokussierter wird, weil der wird nicht abgelenkt durch Geräusche oder durch andere Tätigkeiten, die er dann ausblenden muss. Und der Kollege oder die Kollegin weiß auch, welche Bedeutung man ihm in dem Augenblick gibt. Wenn da wirklich 10 Leute still und gebannt zuhören, dann konzentriert man sich nochmal ganz anders und weiß, okay, ja, muss jetzt auch richtig sein, was ich erzähle.
Und man kann sich das ja auch gut vorstellen, also als diejenige, die jetzt gleich einen Patienten entgegennimmt, versuche ich mich in die Lage zu versetzen, derjenigen, die mir einen Patienten bringen. Die haben ja meistens irgendeine andere Stresssituation gerade hinter sich. Und je ruhiger es dann ist und je wertschätzender das Ganze ist, desto besser kann ich mich da einbringen und mich wohlfühlen. Und je stressiger ich womöglich eine Situation hatte durch das Patientenklientel, das ich gerade betreut habe, desto wichtiger ist ja, dass ich mich einmal konzentrieren kann, um dann wirklich eine ruhige Übergabe zu machen.
Und das zieht man dann aber auch durch. Also der Patient, die Patientin liegt dann vielleicht vor Schmerzen stöhnend auf der Trage und dann wartet man aber erstmal, bis alle beisammen sind und hands off und redet erstmal. Das stelle ich mir schwierig vor zu ertragen. Also.
So ist es ja ganz zum Glück nicht. Also was einmal dazugehört, ist ein kurzer Blick auf den Patienten. Und wenn der Patient in den Raum geschoben wird, ist dieser Patient stabil genug, eine geordnete Übergabe zu überleben. Wenn der Patient nach Luft ringt, eine ungesunde Gesichtsfarbe hat oder der Monitor vielleicht ganz nervöse Geräusche macht, dann muss man erstmal das akute Problem bei dem Patienten regeln. Vielleicht kann man einfach einmal kurz nochmal den Sauerstoff hochdrehen. Vielleicht muss man auch ganz kurz mit dem Team eine Erstversorgung noch auf der Rettungsdiensttrage machen. Aber wenn man den Eindruck hat, dieser Patient ist stabil und der überlebt jetzt eine strukturierte Übergabe, dann kann man starten. Und ganz wichtig ist natürlich, dass je kritischer der Patient, desto geordneter das Setting auch schon voreintreffen. Das heißt, da stehen alle Beteiligten schon im Raum. Und dann ist das auch kein Prozess, der verzögert wird dadurch, dass man ihn strukturiert, sondern der eher schneller und geschmeidiger abläuft.
Okay, also ein ganz klar definiertes Setting, in dem die Übergabe passiert. Einige Störfaktoren wollt ihr damit hinausbekommen, beispielsweise Lärm, aber auch schon schnelles Herumarbeiten, Agieren, das dann ablenkt von den Informationen. Schließlich, das hast du eingangs gesagt, haben wir nur eine Chance, die Übergabe aus der Präklinik in die Klinik zu bekommen. Trotzdem, das habe ich in der Studie gesehen, ist es ja so, dass Ärztinnen und Ärzte sich dann ungefähr nur an 1/3 der Inhalte erinnern, die sie aus mündlichen Übergaben bekommen. Und um das zu verhindern, ist, und da kommen wir jetzt zu dem ISPA-Schema, ja ein standardisierter Leitfaden, vielleicht sehr praktisch. Könnt ihr einmal erklären, was das ISPA-Konzept ist?
Das ISPA-Konzept soll eine Merkhilfe sein in der Situation, in der man übergibt, damit man die Patienteninformationen gut strukturieren kann. Und idealerweise kennt auch mein Gegenüber diese Merkhilfe und hat ein gemeinsames mentales Modell und kann deswegen viel besser und schneller verstehen, was ich sagen möchte.
Also die übergebende Person nutzt ISPA und die Empfangene weiß dann auch schon, was ungefähr als nächstes kommt. Benny, jetzt gehen wir die einzelnen Buchstaben am besten einfach mal durch. ISBAR. Was hat es damit auf sich?
Ja, also dies ISPA ist halt ein Akronym und die Buchstaben stehen für unterschiedliche Punkte. Das I steht für Identification, das S steht für Situation, B steht für Background, A für Assessment und R für Recommendation. Und da werden dann die unterschiedlichen Informationsteile hineingepackt, sage ich jetzt mal. Also die Identifikation betrifft einmal mich als derjenige, der die Übergabe macht. Also es ist immer nett und höflich, sich auch einmal vorzustellen. Und dann stelle ich halt den Patienten, die Patientin mit Namen und Alter vor. Dann ist eigentlich Identification schon abgehakt. Unter Situation beschreibe ich halt die Anamnese. Also warum hat der die Patientin angerufen? Was war das Leitsymptom? Was die letzten Tage gewesen? Oder wenn es ein Unfall war, was war der Unfallmechanismus? Wie ist der Unfall beim Sport passiert? Bei welcher Bewegung eventuell? Das packe ich in den Bereich Situation. Background beschreibt halt auch den Bereich der Vorerkrankung. Die Medikation kann ich da schon erwähnen. Da kann ich auch die Allergien erwähnen. Also bei Frauen immer die Frage im gebärfähigen Alter, Schwangerschaft, ja, nein, habe ich da welche Hinweise detektiert. Ich kann da Risikofaktoren erwähnen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn ich jemand mit Brustschmerz bringe, macht das natürlich Sinn, das zu erwähnen. Assessment ist dann das, was habe ich eigentlich vorgefunden, untersucht. Also das XABCDE-Schema habe ich ja mit größter Wahrscheinlichkeit angewandt und dann sage ich auch, was ich unter den unterschiedlichen Bereichen gefunden habe und auch, was ich vielleicht in meinem Monitoring gefunden habe, im 12-Kanal-EKG. Das sind so die Bereiche, die ich dort erwähne und auch, was ich dann getan habe. Also wie habe ich eigentlich welches Problem adressiert? Was habe ich gemacht? Habe ich Sauerstoff gegeben? Habe ich Aspirin appliziert? Das erwähne ich alles im Assessment. Und bei Recommendation, da kann ich dann schon erwähnen, was ich denn eigentlich für sinnvoll hielt oder was mir so an Ideen kommen. Also wenn ich jemanden mit Brustschmerz bringe und ich schon einen 12-Kanal gemacht habe und da war halt nichts auffällig an Erregungsrückbildungsstörungen, dann kann ich trotzdem sagen, ja, vielleicht sollten wir das wiederholen. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird diejenige in der Notaufnahme das auch wissen. Aber manchmal ist es ganz gut zu sagen, ich halte das eher für hochwahrscheinlich, dass es eine Pneumonie ist, vielleicht doch eher ein Röntgenthorax. Dran denken, das ist ja nicht schlimm, uns gegenseitig Informationen zukommen zu lassen. Ich habe mir ja schon den Kopf zerbrochen.
Identification, Situation, Background, Assessment und Recommendation. Ihr ergänzt Recommendation aber noch um einen weiteren Punkt, ne? Readback.
Genau, das ist aus unserer Sicht ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieses Übergabeprozesses. Letztendlich kann man das zusammenfassen unter dem Begriff Closed-Loop-Kommunikation. Also wenn der Kollege seine Übergabe durchgesprochen hat, dann fassen wir die Übergabe nochmal ganz kurz zusammen. Wichtig ist, dass das wirklich nur wenige Begriffe sind, aber dass die wichtigsten Fakten da nochmal erwähnt sind, sodass man wirklich weiß, man hat es richtig verstanden. Man hat es richtig eingeordnet. Man kann an der Stelle selbst auch nochmal überprüfen, ob die Informationen vollständig waren. Und in Anschluss an das Readback frage ich dann wiederum mein Team, habt ihr noch Fragen? Weil wie oft kommt es vor, dass über den Blutzucker doch noch nicht gesprochen worden ist und das ist aber eben Gott sei Dank einer Pflegekraft aufgefallen. Das ist dann der Moment, wo man das noch korrigieren kann. Und wenn dann diese Fragen gestellt sind, dann kann der Patient umgelagert werden und die Verantwortung ist übergeben.
Gut, dann haben wir jetzt fast alles in der Hand, um mit den Fallbeispielen zu starten. Bevor es losgeht, würde ich noch einmal gerne aufs XABCDE-Schema zu sprechen kommen, weil das gleich eine wichtige Rolle spielen wird. Jana, kannst du das XABCDE-Schema noch mal in aller Kürze erklären, bitte?
Auch das XABCDE-Schema ist ein Werkzeug und zwar für die schnelle und sichere Ersteinschätzung des kritisch kranken Patienten. Das hilft mir herauszufinden, warum es diesem Patienten jetzt gerade so schlecht geht, und zwar in der Reihenfolge der Dinge, die ihn zuerst umbringen würden, wenn ich sie nicht herausfinde. Es startet mit X, der kritischen Blutung, X steht für Exsanguination, geht weiter mit A, dem Atemweg, B, Breathing, C steht für Circulation, D für Disability und E für Environment und ist ein bisschen großzügig ausgelegt, meint Sonstiges.
Dann lass uns nochmal vielleicht kurz auf Disability und Environment zu sprechen kommen. Das ist ja manchmal nicht ganz so klar.
Disability wird dann auch schon ein bisschen schwammiger, während die ersten vier Begriffe noch sehr, sehr klar definiert sind. Geht es um Disability so ein bisschen um das, ich sag mal aus internistischer Sicht, um das Neurologische. Ganz wichtiger erster Punkt ist da der BZ. Dann ist es die Vigilanz des Patienten. Hier kann auch ein GCS-Assessment stattfinden. Eine Pupillenkontrolle gehört hierhin. Eine Feststellung, ob der Patient orientiert ist. Dann mal so ein ganz grober Test, ob der Patient eine normale Gesichtsmotorik und Armmotorik hat, also der FAST-Test, Face-Arm-Speech-Test. Die Frage, gibt es ein neurologisches Defizit? Cross-Check von Motorik und Sensibilität. Und auch ganz, ganz wichtig, gibt es Hinweise für eine Intoxikation mit Medikamenten oder Drogen.
So viel zum D. Und was haben wir dann noch im E?
Environment oder auch Exposure. Da ist ein ganz wichtiger Parameter die Körpertemperatur mit wichtigen Hinweisen für ein Problem. Und dann geht es so ein bisschen danach weiter, was mit dem Patienten los ist. Das wird dann so ein bisschen schwammig. Also wenn ich den unklar bewusstlosen Patienten habe, dann gehört hier jetzt hin, dass der Patient komplett entkleidet werden sollte. Natürlich unter Beachtung von Würde und Wärmeerhalt. Ein Bodycheck von Kopf bis Fuß kann dazugehören. Eine Beurteilung der Haut, also Hautausschlag als Hinweis zum Beispiel für eine Anaphylaxie, ganz wichtig. Finde ich Thrombosezeichen? Liegen Ödeme vor? Gibt es noch etwas, womit ich meine Diagnose komplettieren sollte? Muss ich den Patienten vielleicht auch nochmal einmal umdrehen, den Rücken mir einmal anschauen? Finde ich da 10 Fentanylpflaster oder vielleicht doch leider den abgebrochenen Messerschaft, der mir plötzlich das ganz plausibel macht, warum es diesem Patienten nicht so gut geht?
Ich habe eingangs ja schon die Notfallbibliothek angesprochen. Da findet ihr die einzelnen Punkte ABCDE auch nochmal als eigene Kapitel übersichtlich aufgelistet. Und es gibt da auch noch weitere Inhalte. Zum Beispiel grundlegende Prinzipien des Notfallmanagements, Schockraummanagement, Notfallmanagement bei kritischer Blutung und wirklich sehr viele SOPs. Das Ganze hilft sehr, wenn es drauf ankommt. Ihr findet die Amboss Notfallbibliothek unter go.amboss.com/notfallwissen. Das ist eine Sektion, die ist eigentlich nur für Amboss-User aufrufbar. Wer das jetzt noch nicht ist, kann sich das trotzdem anschauen. Einfach vorher den eingangs genannten Freischaltcode Notfall23 einlösen. Und dann habt ihr ja einen Monat Amboss gratis. Steht auch alles nochmal in den Shownotes. So, jetzt legen wir aber los mit den Fallbeispielen. Wir gehen jetzt durch zwei Fälle und nutzen dabei ISPA als Übergabeschema. Benny ist der Notarzt und bringt einen Patienten in die Notaufnahme, wo Jana gerade diensthabende Ärztin ist. Und danach übergibt Jana dann den gleichen Patienten an mich. Ich habe Dienst auf der Intensivstation und ich übernehme den Patienten dann aus der ZNA. Wenn ihr wollt, schreibt euch doch jetzt vielleicht die einzelnen ISPA-Punkte gerne auf einen Zettel, also Identification, Situation, Background, Assessment, Recommendation, Readback, und versucht dann die Infos, die wir uns gleich gegenseitig übergeben, alle mitzunehmen. Dann könnt ihr ja sehen, wie viel ihr mitbekommen habt. Ich mache das jetzt hier nebenbei und ich hoffe sehr, dass mir nichts entgeht. Benny, ich würde sagen, los geht's.
Ja, wir haben einen Patienten über die Rettungsleitstelle ankündigen lassen bei der Notaufnahme mit einem akuten Koronarsyndrom und den bringen wir jetzt in den Schockraum. Ich mache das jetzt mal so, dass ich die einzelnen Punkte immer ansage bei einer Übergabe. Ich mache es klassisch eigentlich nicht, aber ich erwähne sie jetzt immer einmal, damit ihr auch hört, an welcher Stelle wir gerade sind. Und ihr euch überlegt, hey, finde ich eigentlich ganz cool, wenn man das sagt, oder das stört mich eher. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach, oder? Mhm. Perfekt, also wir sind jetzt im Schockraum. Guten Tag, mein Name ist Junge, ich bin der Notarzt des Notarztwagen aus Wedel. Ist das aufnehmende Team vollständig?
Moin, Vesper mein Name, unser Team ist vollständig. Ihr könnt mit der Übergabe beginnen.
Perfekt, mal Frau Vesper. Also wir bringen den Herrn Meier. Herr Meier ist 63 Jahre alt mit einem akuten Koronarsyndrom. Das war Identification. Situation, Herr Meier hat uns zu Hause alarmiert. Er hatte die letzten 2 Wochen immer intermittierend Thoraxschmerzen, leichtes Ziehen auch in den linken Arm. Heute Morgen um 6 Uhr dann eine deutliche Schmerzexazerbation mit deutlichem Ausstrahlen in den linken Arm und auch intermittierend Druck auf der Brust und Enge in der Brust. Das hat dann auch zu Todesangst bei ihm geführt und er hat dann den Rettungsdienst alarmiert. Als Background kann ich sagen, er hat einen arteriellen Hypertonus. Er sagt, er nehme Candesartan ein, wusste die Dosierung nicht und sagt, er nehme es meistens einmal morgens. Also die Compliance ist hier ein bisschen gestört, das kann ich an der Stelle schon mal erwähnen. Er raucht seit 43 Jahren, also wir kommen auf 43 Pack-Years, kann man dazu sagen, ist immer eine Packung pro Tag gewesen. Er sagt, er sei nicht so der klassische Arztgänger, das heißt, ich kann mir vorstellen, dass einige kardiovaskuläre Risikofaktoren hier unterbedacht sind. Er hat keine bekannten Allergien und ich würde jetzt direkt zum Assessment kommen. Also uns präsentierte sich ein wacher Patient, hat uns die Tür geöffnet. Wir haben dann vor Ort erstmal eine Untersuchung gemacht. Der Atemweg war durchgehend frei, also kein A-Problem. B war auch kein Problem, seitengleich belüftet, gute Sättigung 97%, normale Atemfrequenz, gute Atemtiefe. Wir hatten ein akutes C-Problem im Sinne der Symptomatik, nämlich Thoraxschmerz, Ausstrahlen in den linken Arm. Ansonsten eine gute Rekap-Zeit mit 2 Sekunden, der Blutdruck ein bisschen erhöht mit 150 zu 90, die Herzfrequenz mit 85, Sinusrhythmus akzeptabel und imponierend halt diese Schmerzsituation. Im 12-Kanal sehen wir gar keine Erregungsrückbildungsstörung, muss man sagen. Radiales Puls beidseits, palpabel habe ich, glaube ich, erwähnt. Die Neurologie, also D, ist auch unproblematisch, vollorientiert, wacher Patient, BZ 112. Man hat heute Morgen eine Kleinigkeit gefrühstückt, er sagt ein Croissant, darunter der BZ zu interpretieren. keine Seitensymptomatik, irgendetwas Auffälliges, können wir überspringen soweit. Unter Exposure, der Patient hat keine Infektparameter, die letzten Tage kein Husten, keine Kopfschmerzen, kein Auswurf, also wir haben keine Hinweise auch für eine virale Infektion. Medikation habe ich erwähnt, Risikoprofil habe ich gesagt, ist wahrscheinlich unterinterpretiert. Und diese Konstellation hat uns zum akuten Koronarsyndrom gebracht. Ich gehe am ehesten davon aus, dass es auch eine kardiale Ischämie ist und keine andere Differentialdiagnose aus dem Bereich des akuten Koronarsyndroms. Wir haben das Ganze dann adressiert mit Aspirin, 250 Milligramm intravenös, Heparin 5000 Einheiten intravenös und auch 2 Hub Nitro sublingual. Und da die Schmerzsituation weiter persistierte, das war Schmerzangabe NRS 8, haben wir dann noch Morphin fraktioniert gegeben, insgesamt 5 Milligramm. Darauf hat er sehr gut reagiert, allerdings auch mit Übelkeit, sodass wir das wiederum mit Online-Zitronen 4 Milligramm adressiert haben. Das hat dann auch zu einem Rückgang der Übelkeit geführt. Wir haben jetzt noch weiterhin eine Schmerzsituation von NRS von 7 von 10. Ist ein bisschen kaltschweißig. Und der Blutdruck ist immer noch mal 140 mm Hg systolisch erhöht. Recommendation, also ich habe schon gesagt, ich gehe davon aus, dass es eine kardiale Ischämie ist, ohne Erregungsrückbildungsstörungen im EKG zu sehen. Frage vielleicht ein Endstim. Ich habe keine Hinweise für andere Differentialdiagnosen. Also die Anamnese gibt keine Lungenarterienembolie zwingend direkt her, weil das so ein schleichender Prozess war. Ich sehe auch keinen Hinweis für eine Aortendissektion. Die weiteren Schritte aus meiner Sicht wären ein wiederholendes 12-Kanal-EKGs, ob sich womöglich jetzt EKG-Veränderungen zeigen und dann sicherlich eine Diagnostik der kardialen Ischämie-Parameter. Ich frage jetzt einmal kurz ins Team, ob ich irgendetwas vergessen habe. Habt ihr noch Hinweise, Ergänzungen? Ich sehe Kopfschütteln. Frau Vesper, vielleicht wiederholen Sie einmal kurz die Übergabe, damit ich sehen kann, was ich eigentlich alles erzählt habe.
Ja, gerne. Also ihr bringt uns Herrn Meier, 63 Jahre alt, mit Verdacht auf ACS. Herr Meier hat zu Hause selbst den Rettungsdienst alarmiert, und zwar, weil er seit 2 Wochen intermittierend Thoraxschmerzen hat und seit 6 Uhr heute Morgen starke Brustenge, starke Thoraxschmerzen, Ausstrahlung in den linken Arm. Er hat einen bekannten arteriellen Hypertonus, nimmt meistens Candesartan. Da können wir nochmal drüber sprechen gleich, Herr Meier. Raucht 43 Pekkies, hatten Sie erwähnt. Keine Allergien bekannt. Herr Meier ist jetzt in einem grenzwertig stabilen Zustand. Kein X-Problem, kein A-Problem. B, unproblematisch mit 97%. Akutes C-Problem für einen Thoraxschmerz. Blutdruck lag bei 150 zu 90 und im EKG keine Erregungsrückbildungsstörung. D auch okay, 112er BZ, morgens letzte Mahlzeit, und bei E waren keine Infektzeichen von Ihnen festzustellen. Insgesamt Verdacht auf ACS, und ihr habt auch schon therapiert mit 250 ASS, Heparin 5000, Nitro 2 Hub sublingual. Und beim NRS von 8 von 10 habt ihr 5 Milligramm Morphin fraktioniert gegeben, bei ein bisschen Übelkeit Ondansetron 4 Milligramm. Aber habe ich richtig verstanden, immer noch NRS 7 von 10, Patient kaltschweißig.
Das ist korrekt, ja.
Noch nicht gebessert. Dann vielen Dank erstmal. Wir nehmen Herrn Meier entgegen, und ich würde mal sagen, wir informieren sofort unsere Kardiologen. Dann habt ihr noch Rückfragen. Würde ich jetzt an mein Team einmal die Frage stellen. Ich sehe zufriedenes Kopfschütteln, dann können wir einmal umlagern.
Perfekt, herzlichen Dank.
Danke euch.
Wow, okay, das war jetzt eine ISPA-Übergabe, eine Übergabe nach ISPA-Schema. Wir haben ja im ersten Teil gehört, dass das Ganze nach dem Hands-off-Prinzip passiert. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wie gerade unsere Umgebung ist, der Patient lag noch auf der Trage, wir waren alle in einer ruhigen Situation und hatten Hands-off vom Patienten, niemand hat ihn berührt. Mich hätte es jetzt wahrscheinlich fürchterlich in den Fingern gejuckt, loszulegen, während ihr da gesprochen hättet. Ich hätte das wahrscheinlich kaum ausgehalten. Das wäre jetzt aber so gewesen. Der Patient wäre jetzt, während ihr gesprochen hättet, auf der Trage gewesen, und man hätte so lange nichts gemacht, während gesprochen wurde.
Absolut. Vom Rettungsdienst aus, sage ich das jetzt mal so, wäre es so, dass wir uns vor uns auch absprechen, keine Lagerungsmaßnahmen am Patienten. Also es wird der Bügel der Trage nicht runtergemacht, es wird nicht leise oder langsam schon das EKG abgemacht. Also die Hände gehören entweder auf den Rücken, in die Hosentasche oder nach vorne, aber so, dass man es nicht nutzt. Du sagst, es juckt in den Fingern und es tut weh. Das ist korrekt. Lass es jucken. Du musst einen Moment abwarten. Alles zuhören, das ist das Allerwichtigste, einmal alle Informationen aufzunehmen. Meistens haben natürlich auch die Pflegenden, die sagen, jetzt möchte ich auch Gas geben, ich muss ihn aufnehmen, ich muss dieses und jenes alles machen. Aber umso wichtiger ist, dass die Kolleginnen auch zuhören.
Fand ich jetzt spannend. Vielen Dank dafür erstmal. Okay, Jana, jetzt ist der Patient, Herr Meier, in deinen Händen. Du hast die Verantwortung und damit auch die Versorgung des Patienten übernommen. Wie geht's jetzt weiter?
Also jetzt beginnt natürlich unsere normale Notaufnahmeversorgung. Da wollen wir jetzt gar nicht detailliert drauf eingehen. Natürlich wird jetzt erstmal der Patient begrüßt und bei uns versorgt, angekabelt. Wir schreiben nochmal ein eigenes EKG. Das Troponin wird bestimmt. Ich untersuche den Patienten nach XABCDE. Wir vervollständigen die Anamnese. Eine Echokardiographie gehört dazu, eine orientierende. Und jetzt bei unserem Patienten machen wir das mal ganz zielgerichtet. Das bestätigt sich. Herr Meier hat weiter diesen Thoraxschmerz mit Ausstrahlung in den linken Arm, bekommt noch ein bisschen mehr Morphin von uns, dann bessern sich die Beschwerden, aber die bleiben eben weiterhin relevante Beschwerden. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Herr Meier ein Endstemi hat, der Troponinwert zeigt sich entsprechend erhöht, der Kardiologe sitzt bereits im Auto und bewegt sich in hohem Tempo auf unser Krankenhaus zu und jetzt fantasieren wir aber einmal, dass wir dringend den Schockraum brauchen und den Patienten nicht direkt ins Herzkatheterlabor hochfahren können. Es ist nachts um 3, das muss erst bereit gemacht werden und wir übergeben den Patienten einmal auf die Intensivstation, wo Philipp für uns bereitsteht.
Alles klar, ich stehe hier, ich bin einigermaßen nervös, ich hoffe, dass ich es jetzt hinbekomme. Ich werde versuchen, hier ISBA jetzt anzuwenden.
Gut, also wir kommen bei dir rein, du stehst angenehmerweise schon am Bett, hast dein Pflegeteam auch schon bei dir am Bett stehen, ihr seht sehr breit aus. Hi, ich bin Jana, wir kennen uns noch gar nicht. Oberärztin Notaufnahme.
Hi, ich bin Philipp, ich bin seit 3 Monaten auf Intensivstation.
Ja, schön, herzlich willkommen, dann übergeben wir dir einmal. Wir bringen dir Herrn Meier. Herr Meier ist 63 Jahre alt, unsere Verdachtsdiagnose ist ein Endstemi. Herr Meier hat heute Morgen in der eigenen Wohnung den Rettungsdienst alarmiert bei Thoraxschmerzen, die seit 2 Wochen schon intermittierend aufgetreten sind. Und heute Morgen hatte er dann eine deutliche Schmerzexazerbation. Schmerzen mit einer S8 von 10, Ausstrahlung in den linken Arm, Schmerzqualität ist drückend, Kaltschweißigkeit ist begleitend aufgetreten. Blutdruck war initial 150, systolisch. Bekannte Vorerkrankungen hat er auch, da gibt es einen arteriellen Hypertonus, der ist wohl nicht ganz gut eingestellt. Er nimmt hin und wieder Candesartan, da gibt es noch Gesprächsbedarf. Und Herr Meier raucht, 43 Pack-Years sind berichtet, keine Allergien bekannt. Bei Eintreffen im ZNA war Herr Meier akut beeinträchtigt mit weiterhin starken Thoraxschmerzen, auch nach Medikation durch den Notarzt mit ASS 250 Milligramm, Heparin 5000 Einheiten, Nitro 2 Hub sublingual, Morphin 5 Milligramm und gegen die Übelkeit Ondansetron 4 Milligramm, immer noch NRS 7 von 10, kaltschweißiger Patient bei Eintreffen im ZNA. Wir haben dann Herr Meier weitere 5 Milligramm Morphin fraktioniert gegeben. Nochmal eine Gabe von 2 Hub Nitro sublingual und darunter haben sie Beschwerden sich jetzt aber erfreulicherweise gut gebessert. Im EKG, sowohl beim Rettungsdienst als auch im EKG bei uns in der Notaufnahme, gab es keine neu aufgetretenen Erregungsrückbildungsstörungen, aber einen deutlich erhöhten Troponinwert, den habe ich dir hier einmal mitgebracht, weit oberhalb des Cutoffs und in der BGA hat sich auch ein erhöhtes Laktat gezeigt mit 4 Millimol pro Liter. Zusammenfassend hat Herr Meier kein X-Problem, kein A-Problem, kein B, aber weiterhin ein akutes C-Problem im Sinne der Thoraxschmerzen, kein D-Problem, BZ war 112 und kein E-Problem. Wir haben schon den diensthabenden Kardiologen benachrichtigt, der ist mit Hochdruck unterwegs, möchte gleich eine Herzkatheteruntersuchung durchführen. Herr Meier ist aufgeklärt und angemeldet für den Herzkatheter. Letzte Mahlzeit war heute Morgen um 6, kurz vor Beginn der Schmerzen. Herr Meier sieht der Untersuchung ganz ruhig entgegen und seine Ehefrau ist auch schon informiert und macht sich gerade auf dem Weg ins Krankenhaus. Hast du noch Fragen an mich, Philipp?
Im Moment keine weiteren Fragen. Ich würde vielleicht einmal im Sinne des Readback nochmal wiederholen, was bei mir angekommen ist.
Ja, gern.
Ich gehe das ISBA-Schema jetzt einmal durch, werde es auch benennen. Ich mache das ja zum ersten Mal. Unter I, Identification, du bringst Herrn Meier, 63 Jahre, von der zentralen Notaufnahme. Du hast den Verdacht, dass er ein Endstemi haben könnte. Naja, eigentlich ist das I ja nur Herr Meier, 63 Jahre, ne? Und ich bin Philipp, das
Genau, da hatten Benny und ich tatsächlich im Vorfeld auch so ein bisschen drüber gesprochen. Das ist eigentlich Geschmackssache. Wir haben festgestellt, bei Identification kann es sinnvoll sein, eine erste Verdachtsdiagnose zu äußern. Das empfiehlt sich, wenn man schon eine ziemlich klare Idee hat, wie wir jetzt bei Herrn Meyer. Es kann ja aber auch sein, dass man jetzt, das ist besonders in der Präklinik der Fall, wo man natürlich eingeschränkte Diagnostikmöglichkeiten hat, einfach einen luftnötigen Patienten übergibt und präklinisch natürlich gar nicht feststellen kann, ob das jetzt die Lungenembolie ist oder vielleicht doch ganz akut exazerbierte Herzinsuffizienz. Manchmal gibt das ja nicht so ein ganz klares Bild. Und dann empfiehlt es sich eben da auch nicht Fixierungsfehler sozusagen einzuladen, indem man da schon eine Verdachtsdiagnose äußert, sondern einfach das übernehmende Team einzuladen, mitzudenken, indem man den Symptomverlauf schildert.
Dann glaube ich, würde ich die Verdachtsdiagnose einmal mitnennen. Man muss sich auch einen Geschmack manchmal antrainieren. Dann starte ich nochmal mit dem I. Also du bringst Herrn Meyer, 63 Jahre, ihr habt den Verdacht auf ein Enzdemi. Dann komme ich zum S, Situation. Herr Meyer wurde heute Morgen in seiner Wohnung, hat er den Rettungsdienst informiert. Er hat seit 2 Wochen Thoraxschmerzen und heute sind die schlechter geworden. Ihm ist eine Kaltschweißigkeit aufgefallen und deswegen wurde der Rettungsdienst informiert. Dann kommen wir zu B, Background, also wir sind schon bei ISP. Da will ich ja jetzt Vorerkrankungen, Allergien, Vormedikation, da hast du einiges genannt. Also einen arteriellen Hypertonus habe ich mir notiert, der raucht, 43 Päckchen sind vorbekannt, sind keine Allergien bekannt. Er hatte einen systolischen Blutdruck von 150 mm Hg. An Vormedikation ist Candesatan bekannt, 4 Milligramm und da ist unter Umständen noch nicht so ganz klar, ob das die einzige Medikation ist, die er nimmt. Bei Eintreffen hatte er schon vom Notarzt 250 Milligramm ASS bekommen, 5000 Einheiten Heparin, 2 Hybenitro und weil ihm wegen 5 Milligramm Morphin übel geworden war, auch 4 Milligramm Ondansetron. Er hatte Schmerzen, 7 von 10 in der ZNA, hat dann nochmal 5 Milligramm Morphin von euch bekommen und 2 Hubnitro. Im EKG hat weder der Rettungsdienst noch ihr, sind euch Erregungsrückbildungsstörungen aufgefallen. Wir haben aber ein erhöhtes Troponin und Laktat war in der BGA auch erhöht. Dann komme ich zu A, Assessment. Der Rettungsdienst hatte den Verdacht auf ein akutes Koronarsyndrom geäußert. Wir haben kein A, wir haben kein B, wir haben ein akutes C. Wir haben kein D, wir haben kein E und wir haben auch kein X, keine Blutung. Ihr habt den Verdacht in der ZNA auf ein Enzdemi und der Patient ist aktuell stabil, hast du gesagt. Jetzt kommen wir zu Recommendations. Ihr habt jetzt schon den Kardiologen angerufen. Lasst den Herzkatheter vorbereiten. Die Ehefrau ist informiert. Puh, das war ISBA. Tatsächlich hat mir das jetzt schon geholfen, durchzugehen, auch schon während du gesprochen hast, in dem, was sich mir notiert hat, weil ich wusste ungefähr, was von dir kommen wird und wann es kommen wird. Mhm. Das fand ich jetzt einen ganz guten Moment. Benny, du hast ja zugehört. Ist jetzt irgendeine relevante Information verschütt gegangen?
Also am Ende ist beim Background rausgekommen, dass er 4 Milligramm Candesatan nimmt, obwohl Jan auch sagte, er hat keine Medikation im Kopf, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Also manchmal kommen da auch Kommunikationsprobleme zustande und wir haben jetzt, also das Einzige, was natürlich stressig ist für mich, ist, wir machen einen Podcast und hoffentlich machen wir keine großen Fehler, aber es ist kein Patient dabei, aber der Stress reicht für uns schon, dass wir natürlich Fehler machen.
Ja, das muss ich auch sagen, also es ist ja eine sehr ruhige Situation, wir haben hier keinen Patienten, der Schmerzen hat und trotzdem muss ich sagen, war ich jetzt einigermaßen unter Stress, ne? Man will sich ja auch nicht blamieren. Wie macht ihr das bei euch im Krankenhaus? Ihr habt ja Weiterbildungsassistentinnen in der ZNA, übt ihr das mit denen?
Also so sind wir eigentlich auch auf die Idee gekommen, uns mit diesem Übergabeschema zu befassen, weil ich bei einer Kollegin dabei war, die einen Patienten versorgt hatte, hatte eine exazerbierte COPD und das war ein bisschen komplexerer Patient. Und sie hat das wirklich ganz wunderbar abgearbeitet und mit einem ganz ruhigen und wunderbaren Teamleading diesen Patienten versorgt und hat den dann auf die Intensivstation verbracht. Ich bin einfach mitgekommen als Unterstützung sozusagen, stand daneben und musste mir dann mit anschauen, wie sie wirklich durch diese Übergabe geschlingert ist. Die ganze tolle Arbeit, die die Kollegin vorher geleistet hatte, hat sich in dieser Übergabe überhaupt nicht wiedergefunden. Das hat richtig körperlich weh. Und ich habe gedacht, oh nein, wir müssen da was an der Hand haben und wir müssen den jungen Kollegen auch was an die Hand geben, woran sie sich festhalten können, damit man da eben dann auch in der Übergabe so berichten kann, dass das der guten Patientenversorgung vorher gerecht wird.
Und trainiert er das jetzt mit denen?
Ja, Und wir machen das auch häufig so, dass bevor ein Patient auf die Intensivstation verlegt wird, sage ich zum Beispiel, was würdest du denn da erwähnen oder willst du mir den Patienten kurz einmal grob übergeben? Was ist denn wichtig? Was dürfen wir nicht vergessen vielleicht? Denk nochmal an den intraossären Zugang. Und wir übergeben uns ja auch im ZNA ganz viel Patienten oder ich kriege dann Patienten übergeben und erzählt und leg dann einfach die ISPA-Taschenkarte nochmal daneben und sagst, nee, erzähl mir nochmal was zum Background, den haben wir jetzt gar nicht. Bevor du mir erzählst, dass die Sättigung jetzt vielleicht 80% ist, das ist für mich wichtig zu wissen, ob das ein junger Sportler ist, der gerade auf dem Fußballfeld kollabiert ist oder ob das vielleicht der 85-jährige Patient mit einem Lungenkarzinom ist, der eine Lungenteilresektion hinter sich hatte, dann kann ja diese Sättigung von 80% alles bedeuten. Und ganz wichtig finde ich auch, wenn man Notfalltrainings macht, dass die eben nicht mit der, ich sage jetzt mal, gelungenen Patientenversorgung enden, sondern dass die damit enden, dass der Patient übergeben wird, wie auch im richtigen Leben, sodass man da eben auch immer wieder in Trainings und Simulationen diese Situation durchspielt.
Jetzt hast du die ISPA-Taschenkarten angesprochen. Die habt ihr ja extra für die Übergabe ausgearbeitet und die verwendet ihr ja auch im Campus für Intensiv- und Notfallmedizin. Wenn jetzt Hörerinnen oder Hörer da Interesse haben, da mal mitzumachen und sich fit zu machen für Notfallsituationen im Krankenhaus, dann könnt ihr das machen, zum Beispiel mit Jana und Benny. Der Campus für Intensiv- und Notfallmedizin bietet nämlich einen Grundkurs an zu innerklinischen Notfallmedizin, kurz GIN. So wie das Getränk. Das Ganze läuft dann anhand von Fallbeispielen und Skilltrainings ab und bereitet euch vor auf Notfallsituationen wie Atemstillstand, Bradykardie, Unterzuckerung oder Herz-Kreislauf-Stillstand. Auch da ist ein Link in den Shownotes. Und was ich jetzt echt klasse finde, ist, dass ihr diese ISPA-Kitteltaschenkarten, die ihr da auf dem Campus verwendet, unseren Hörerinnen und Hörern im Podcast kostenlos zum Download bereitstellt. go.amboss.com/podcast im Blog. Das ist der Link dorthin, beziehungsweise zur Podcast-Zusammenfassung auf dem Amboss-Blog. Und da haben wir die wichtigsten Inhalte des Podcasts nochmal für euch zusammengestellt und da gibt's dann auch die Kitteltaschenkarten, kostenlos zum Downloaden. go.amboss.com/podcast im Blog. Wer möchte, lädt sie sich vielleicht am besten gleich runter und schaut jetzt bei unserem zweiten Fall, wie die weiterhelfen. Benny, wie sieht's aus?
Ja, wir haben noch einen weiteren Fall mitgebracht, den wir jetzt gerne durchspielen können. Das ist ein chirurgischer Fall und wir haben jetzt eine Ankündigung über die Leitstelle machen lassen für die Notaufnahme, dass wir einen 23-jährigen männlichen Patienten bringen, der eine Patellaluxation erlitten hat beim Sport und jetzt nach einer Analgosedierung auch einen Monitorplatz in Anspruch nehmen muss und möchte. Naja, wir kommen jetzt in den Schockraum, den Jana jetzt schon vorbereitet hat. Und dort lassen wir das Fallbeispiel jetzt einfach beginnen. Guten Tag, moin moin, mein Name ist Junge. Ich bin der Notarzt des Notarztwagens aus Wedel. Wer hat denn die Teamleitung und ist das Team vollständig?
Moin, Vesper, mein Name, herzlich willkommen. Unser Team ist vollständig, ihr könnt berichten.
Moin, Frau Vesper. Wir bringen den Herrn Köster, 23 Jahre alt. Herr Köster hatte eine Patellaluxation. Das ist Identification gewesen, wir gehen zur Situation. Herr Köster hat Fußball gespielt und plötzlich bei einer Beschleunigung und Drehbewegung einen einschießenden Schmerz im rechten Knie erlitten, war dann immobilisiert durch die Schmerzen und das Team, das mit ihm eigentlich Fußball spielen wollte, hat dann den Rettungsdienst alarmiert. Vollen Background gibt es dazu. Herr Köster spielt dort Fußball, hat keine Vorerkrankungen, es gibt keine Allergien. Die letzte Nahrungsaufnahme war vor 4 Stunden. Wir haben im Assessment einen wachen Patienten gehabt. Kein X-Problem, kein A-Problem, kein B-Problem, kein C-Problem. Eher ein bisschen hyperdynam aufgrund der Schmerzen. Aber der Blutdruck war mit 180 mm Hg systolisch vollkommen in Ordnung. Bei D erwähne ich jetzt die Schmerzen. NRS von 8 in Ruhe. Eine Mobilisation war gar nicht möglich aufgrund der Schmerzen im rechten Knie. Auch da periphere Durchblutung, Motorsensibilität erwähne ich an dieser Stelle, waren vorhanden. Und explorativ fiel halt auf, dass die Patella deutlich nach lateral luxiert war. Und wir haben dann eine Therapie zur Analgesie eingeleitet. Wir haben uns hier bei einem Patienten, der nicht nüchtern war, für eine Analgosedierung entschieden und sind segmental vorgegangen. Er hat jetzt insgesamt 25 Milligramm Esketamin erhalten und 2 Milligramm Midazolam. Darunter sind die Schmerzen deutlich rückläufig gewesen. Wir konnten Patienten aufsetzen, konnten die Patella reponieren. Das war ohne Widerstand möglich, haben das Bein jetzt immobilisiert. Peripher war Durchblutung, Motorik und Sensibilität weiterhin vorhanden. Nach Abfallen des Stresses, muss man sagen, ist er deutlich in der Vigilanz eingeschränkter gewesen. Also er hat ein A-Problem entwickelt. Die Zunge ist ein bisschen zurückgefallen. Das haben wir adressiert jetzt mit einem Nasopharyngealtubus. Das hat das gut behoben. Er bekommt jetzt eine geringe Sauerstoffapplikation bei B, 2 Liter Nasenbrille. Darunter hat er eine sehr gute Sättigung. Das Atemminutenvolumen ist adäquat. Ich denke, das war ein Hauptproblem durch die zurückfallende Zunge. Also ein D-Problem durch unsere Analgosedierung. Hat ein konsekutives A-Problem gemacht. Das ist jetzt aber gut gelöst. Kein Hinweis irgendwie für eine Aspiration. Er hustet auch. Also ich denke, die Schutzreflexe sollten weiterhin vorhanden sein. Die Schmerzskala kann ich dann jetzt nicht mehr adäquat angeben. Recommendation. Ich denke, eine Monitorüberwachung ist jetzt auf alle Fälle angemessen. Bis er den Nasopharyngealtubus nicht mehr akzeptiert, dann könnt ihr den rausziehen und er wird wahrscheinlich dann nicht länger als eine halbe Stunde weiter am Monitor bleiben. Und eine unfallchirurgische Versorgung, Begutachtung des rechten Knies sollte noch durchgeführt werden. Ich frage jetzt einmal an das Team, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Sie Kopfschütteln. Ach nee, da, ja genau, Patientendaten hier haben wir aufgeschrieben, Adresse, Telefonnummer, auch der Lebensgefährtin, da ist er jetzt dann nicht mehr auskunftsfähig zu. Gibt's Fragen, Frau Vesper?
Ja, ich würde noch mal einmal zusammenfassen. Ihr bringt uns Herrn Köster, 23 Jahre alt, mit Patellaluxation rechts. Beim Fußballspielen ist es bei einer Beschleunigung und Drehbewegung zu einem einschießenden Schmerz im rechten Kniegelenk gekommen. Zum Hintergrund: Herr Köster hat keine Vorerkrankung, keine Vormedikation, keine Allergien bekannt. Die letzte Mahlzeit war vor 4 Stunden. Und eure Einschätzung: Er hat kein X-Problem gehabt, kein A, kein B, kein C. Bei Blutdruck schmerzbedingt etwas erhöht, 180 mm Hg. D-Problem mit Schmerzen, NRS war 8 von 10 initial, DMS dabei intakt. Und E, führendes E-Problem, Patellaluxation nach lateral. Ihr habt ihn dann unter Analgosedierung repositionieren können. Ihr habt, habe ich es richtig verstanden, 25 Milligramm Esketamin und 2 Milligramm Midazolam gegeben?
Ja.
Okay. Dann war eine Reposition möglich. DMS habt ihr nochmal nachbestimmt, war weiterhin intakt und ihr habt ihn immobilisiert. Und dann ist es nach Analgosedierung ein bisschen zu einer Abnahme der Vigilanz gekommen. Herr Köster hat ein A-Problem entwickelt, ein bisschen schnarchende Atmung. Das habt ihr mit dem Wendeltubus behandelt und 2 Liter Sauerstoff über die Nasenbrille gegeben. Schutzreflexe vorhanden und Herr Köster hustet, sodass ihr da jetzt keine weiteren Maßnahmen ergreifen musstet. Eure Empfehlung, klar, Herr Köster kommt bei uns an den Monitor. Wir müssen ihn hier einmal kontrolliert ausschlafen lassen. Und die unfallchirurgischen Kollegen werden gleich einmal das Knie versorgen. Und die Partnerin ist informiert, wenn ich das richtig gehört habe.
Absolut, genau. Ich würde das nochmal ergänzen, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich es erwähnt habe. Also unter D, neurologisch Blutzucker, haben wir auch nach der Bilanzminderung gemessen, war 105 Millimeter.
Gut, BZ 105, danke nochmal dafür. Das heißt, da erwarten wir kein Problem. Gut, Team, habe ich noch was vergessen zu fragen? Nee, die Kollegen schütteln die Köpfe. Dann können wir Herrn Köster einmal vorsichtig umlagern. Knie hattet ihr ja immobilisiert, ne?
Korrekt.
Vielen Dank auch für dieses Beispiel. Was ich jetzt ganz interessant fand, war, dass im Readback ja jetzt noch was aufgefallen war, ne? Der Blutzucker war unter Assessment zunächst gar nicht genannt worden. Das hat jetzt geklappt, weil das Readback nochmal kam. Da ist jetzt dir, Benni, das anscheinend noch eingefallen und dann hast du es noch genannt.
Genau, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, als Jana diesen Fall mir wieder vorgestellt hat. Da ich sagte, okay, eine Vigilanzminderung und wir haben den Blutzucker gar nicht erwähnt, wir haben ihn gemessen. Sonst wäre mir jetzt spätestens an dieser Stelle vielleicht aufgefallen, dass ich sage, okay, ich habe den Blutzucker gar nicht gemessen. Spätestens jetzt müssen wir das Ganze dringend wiederholen, aber wir hatten ihn gemessen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, das zu erwähnen. Was ja nicht bedeutet, dass der Blutzucker sich nicht verändern kann, aber bei einem jungen Menschen, der jetzt kein Insulin spritzt, halten wir das nicht für höchstwahrscheinlich, dass das eine Ursache wäre, wenn wir ihm gerade Esketamin und Midazolam gespritzt haben. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig zu erwähnen, diesen Punkt haben wir einmal auch bedacht und auch mit einer Messung adressiert.
Seht ihr das denn oft, wenn ihr arbeitet, dass durch das Readback nochmal Dinge aufgedeckt werden?
Ja, es ist tatsächlich oft der Blutzucker.
Ja.
Und ich finde es auch ganz wichtig, gerade so Medikamentendosierungen, dass man da nochmal nachhakt, ob man das richtig verstanden hat. Gerade jetzt bei so einer Analgosedierung finde ich das ganz, ganz relevant, dass da die Dosis, die Benny nimmt, auch die Dosis ist, die ich verstanden habe. Deswegen habe ich da nochmal nachgefragt, weil da sollte man sich im Klaren drüber sein. Man hat ja selbst auch manchmal, sage ich mal, die richtige Dosierung im Kopf und überhört dann vielleicht auch, wenn der Kollege einem aber eine ganz andere Dosierung nennt. Man denkt dann vielleicht, der hat 30 Milligramm Propofol gesagt, aber der hat 300 Milligramm Propofol gesagt. So wie man ja einen Text auch manchmal selbst vervollständigt, weil man schon weiß, was da stehen soll, so kann einem das auch bei den Medikamentendosierungen passieren und das lohnt sich, da nochmal nachzufragen.
Eine Frage noch, ihr habt jetzt gesagt Schockraum, also ihr hättet jetzt diesen Patienten mit der Patellaluxation auch in den Schockraum gefahren, oder?
Genau, wir teilen ja ein, bei A ist der Atemweg sicher gefährdet oder verlegt und in dem Fall hatte der Patient ja durchaus ein A-Problem über diesen gefährdeten Atemweg, über die tiefe Analgosidierung und verdient da gerade am Anfang doch ein ganz genaues Assessment von uns.
Ah, okay, das hatte ich mich initial einfach gefragt. Wo hat euch das ISPA-Schema denn schon mal geholfen?
Permanent. Das ist mein Handwerkzeug wie das Stethoskop und bei jeder Übergabe kommt das zum Greifen. Also ich mache keine Übergabe, ohne dieses Konzept zu nutzen. Und auch wenn ich eine Übergabe bekomme, selbst wenn mein Gegenüber das Konzept nicht nutzt, packe ich die Informationen, die mir geliefert werden, in die Schubladen rein und sortiere mir die so, damit ich für mich einen Überblick gewinne. Also das ist alltäglich.
Das geht mir genauso. Es gibt Studien, die zeigen, dass bei der Übergabe kritisch kranker Patienten wesentlich mehr Informationen verloren gehen als bei der Übergabe stabiler Patienten, weil die Leute einfach im Stress sind und den Kopf nicht frei haben. Und das finde ich, das darf man ruhig im Kopf behalten. Nur weil man sich damit beschäftigt hat und das mal für sich durchdacht hat und weiß, wie wichtig das ist, heißt es nicht, dass ab dann jede Übergabe gelingt, sondern jeder hat mal einen schlechten Tag. Ich erinnere mich an eine Übergabe, die ich völlig unterzuckert, hektisch, in einer hektischen Gesamtsituation hatte. Ich die Patientin auf die Intensivstation ausgerichtet an Benny übergeben und wir hatten auch so schön vorher über Übergaben gesprochen und meine Übergabe war ganz sicher nicht gut strukturiert in dem Moment und auch das muss man dann einfach zur Kenntnis nehmen. Wir sind alle nur Menschen und es hilft, sich damit zu befassen und es hilft, Fehler zu minimieren und trotzdem wird es nicht so sein, dass dann jede Übergabe auf Video aufgenommen ein gutes Lehrstück ergeben würde, mitnichten.
Wie sollte ich mich denn verhalten, wenn ich so eine richtig chaotische Übergabe bekomme?
Das würde ich mit ganz großem Respekt entgegennehmen, weil ich davon ausgehen würde, dass die Personen da vielleicht, also in der Notaufnahme ist es ja oft, dass wir von der Präklinik übergeben bekommen, dass die Kollegen da vielleicht eine äußerst stressige Situation durchgestanden haben oder vielleicht hat die Person auch einfach einen schlechten Tag. Wir sind alle Menschen. Jeder ist Profi in seinem Gebiet und will das Beste für den Patienten. Und mit dem gleichen Respekt und mit der gleichen Wertschätzung mir diese Übergabe anhören bis zum Ende, dann würde ich ein Readback machen, so wie bei jeder Übergabe. Und an der Stelle wird man dann ja vielleicht schon feststellen, dass der Blutzucker nicht erwähnt wurde, dass über Allergien nicht gesprochen wurde oder dass ich nochmal ganz genau das Leitsymptom des Patienten verstehen muss, weil das vielleicht gar nicht so im Fokus stand und würde an der Stelle dann eben nachfragen können.
Wenn ich jetzt einen Blick in die Zukunft werfe und mir vorstelle, wie wird das weitergehen mit den Übergaben? Zeit wird eigentlich immer knapper werden. Dann gibt's auch solche Ideen wie einen Telenotarzt einzusetzen. Wäre es dann nicht sinnvoll zu sagen, wir standardisieren die Übergabe jetzt bundesweit? Alle sollen ein Übergabeschema nutzen. Wäre das sinnvoll?
Ja, ich glaube, es wäre schon generell sinnvoll, die gleiche Sprache, die gleichen Schemata zu nutzen. Es ist natürlich extrem schwierig, unterschiedliche Bundesländer, Regionen mit auch ja schon gewachsenen Strukturen, das darf man ja auch nicht vergessen, da unter einen Hut zu bringen.
Und es ist auch so, dass die notfallmedizinischen Fachgesellschaften da gerade auch dran sind und wir erwarten da eigentlich Empfehlungen und sind sehr gespannt, was da kommen wird.
Da bin ich auch gespannt. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das ich weiter verfolgen werde. Gibt es denn noch etwas, was ihr unserer Hörerschaft mit auf dem Weg geben wollt?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, egal wie stressig das ist, man muss versuchen, so ein bisschen die Ruhe zu bewahren und sich an feste Strukturen auch zu halten. Je weniger ich gestresst bin, desto weniger Tunnelblick ich habe, desto besser werde ich das Ganze abarbeiten können. Manchmal muss man sich wirklich zur Ruhe zwingen. Das klingt doof, aber das muss man anfangen zu trainieren und das wird mit jedem Mal ein bisschen besser und es ist alles lernbar. Das ist nichts, was man nicht erlernen könnte.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Das Wichtige ist, dass man erkennt, was für ein wichtiger Moment für die Patientensicherheit die Übergabe ist und dass man sich dafür dann mentale Modelle zurechtlegt, sich überlegt, wie möchte man es gestalten und da gemeinsam mit seinem Team rangeht.
Die strukturierte Übergabe, ein Schlüsselmoment in der Behandlung unserer Patientinnen und Patienten. Liebe Jana, lieber Benny, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute Gäste im Amboss-Podcast wart.
Ja, gerne. Wir danken dir.
Ja, vielen Dank.
Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Die Podcast-Zusammenfassung mit allen wichtigen Key-Messages, die findet ihr auf dem Blog unter go.amboss.com/podcast im Blog. Ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr wieder mit dabei. Bis dahin. Zum neuen Amboss-Blog kommst du unter go.amboss.com/blog. Alle Infos zum Amboss-Podcast und der Amboss-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast.